Delphine Jones! Vor mir stand eine Frau, die mir irgendwie bekannt vorkam. Sie war etwa in meinem Alter, doch ihr glamouröses Aussehen deutete darauf hin, dass sie wohlhabend war. Sie hatte butterblonde Strähnchen, wie man sie mit Farbe aus dem Drogeriemarkt nicht hinbekommt. Ihre Haut strahlte mit dem Edelstahlkännchen in meiner Hand um die Wette, und in ihren sorgfältig manikürten Fingern hielt sie ein Lederportemonnaie, das sie definitiv nicht auf dem Wochenmarkt erstanden hatte. Während ich sie anstarrte, spulte mein Gehirn zurück, bis ich sie vor mir sah, 16 Jahre alt, wie sie sich in der Schultoilette die Haare einsprühte und den Rock hochkrempelte. Lexi? Dass ich dich hier treffe! Sie legte ihre Geldbörse zwischen uns auf den Tresen. Du arbeitest hier? Das war ziemlich offensichtlich und mir schien es lächerlich, es abzustreiten, so wie ich dastand, mit der Schürze und dem Geschirrhandtuch. Und was außerdem lächerlich war, ich hatte das Bedürfnis, genau das zu tun, zu behaupten, ich hätte hier bloß kurz reingeschaut, auf dem Weg in mein Eckbüro in einem Hochhaus mit Ausblick auf Canary Wharf. Irgendwie muss ich ja meine Rechnung bezahlen. Wenn es dafür nur gereicht hätte. Ist ja lustig. Sie fuhr sich mit der Hand durch ihr perfekt geglättetes Haar. Ich habe immer gedacht, du würdest beruflich mal was Akademisches machen und jetzt bist du hier Kellnerin. Barista, sagte ich. Möchtest du was bestellen? Einen koffeinfreien Latte mit Sojamilch. Ich kehrte ihr den Rücken zu und klopfte den Siebträger aus, während der Lärm, den ich damit machte, fast Freddie Mercury übertönte, der in A Kind of Magic gerade von Wut, der brennenden Flamme und geheimnisvollen Klängen sang. Du warst doch immer so eine Streberin und ich dachte mittlerweile bist du sicher in der Politik, aber stimmt, du hast ja ein Baby bekommen. Wie schade. Ich hielt einen Moment inne. Mit gesenktem Kopf, den heißen Kaffeebecher in der Hand, atmete ich das bittere Aroma der Bohnen ein und sah vor meinem inneren Auge, wie meine Freundin Marnie weinte, nachdem Lexi sie wegen ihrer schiefen Zähne Metall-Marnie genannt hatte. Wie es schien, war Lexi im Laufe der Jahre kein bisschen netter geworden. »Was trödelst du so rum? Hopp, hopp!« riss Gio mich aus meinen Gedanken und ich wandte mich zu Lexi um, in der Hand den Kaffee. »Dein Latte. Tut mir leid, dass du warten musstest.« Sie lächelte, aber ihre Augen glichen zwei Eissplittern. Was mochte in ihrem Leben schiefgelaufen sein? Es gab Gerüchte, wonach ihr Vater ein ziemlich unangenehmer Mensch war. Als ich ihr den Becher über den Tresen zuschob, beugte sie sich vor und umfasste auf plump vertrauliche Art mein Handgelenk. Jetzt, wo ich ihr so nah war, roch ich Jasminduft und etwas Holziges. Um nicht wie das Stinktier zu riechen, das sie war, brauchte sie bestimmt eine Menge davon. »Siehst du Adam denn noch?« Ich schluckte. »Nein.« »Wie schade«, heuchelte sie. »Ich nehme mal an, wenigstens er widmet sich jetzt etwas Bedeutenderem.« Dank der vielen kleinen Handwurzelknochen sind Handgelenke besonders beweglich. M hat mir das mal erklärt, als sie sich eines Abends daran machte, ihren Namen auswendig zu lernen. Allerdings brauchte sie nicht den ganzen Abend dafür, ja, noch nicht einmal eine halbe Stunde. Wenn M etwas sieht, dann nistet es sich direkt in ihren kleinen grauen Zellen ein. Ich wusste ihre Bezeichnungen nur noch, weil M mir die Eselsbrücke verraten hatte. Es fuhr ein Kahn im Mondenschein, im Dreieck um das Erbsenbein. Vieleck groß und Vieleck klein, am Kopf da muss ein Haken sein. Kahnbein, Mondbein, Dreiecksbein, Erbsenbein, großes Vieleckbein, kleines Vieleckbein, Kopfbein, Hakenbein. Das Hakenbein war hakenförmig, wie der Schimmelfleck an unserer Decke. Ich verzog keine Miene, und bei meiner nächsten Bewegung arbeiteten die Knöchelchen geschmeidig und zugleich kraftvoll in perfekter Harmonie zusammen. Ah! Auf Lexis Schrei hin kam Gio herbeigestürzt, griff nach einem Stapel Papierservietten und begann ihr den dampfenden Schoß abzutupfen, wobei die Servietten auf ihrer Designer-Jeans weiße Flöckchen hinterließen. Wie schade. Tut mir leid, war ein Versehen. Als Gio sich noch mehr Servietten nahm, um den nassen Fleck trocken zu tupfen, hob Lexi den Kopf und funkelte mich wütend an.
»Das hat sie mit Absicht gemacht!« zischte sie.
Mein Chef schaute zuerst seine Angestellte an, dann seine Kundin. Mich, Delphine Jones, in meiner Schürze, mit nach hinten gebundenem, krausem Haar, geröteten, rauen Fingerknöcheln und angeknabberten Fingernägeln. Und sie, Alexa Marshall, mit ihren Shellac-Klauen, den weißen Zähnen und ihrer kleinen, hellblauen Geldbörse, die noch auf dem Tresen lag. Das Leder war gesteppt und den Verschluss zierten zwei ineinander verschlungene Zehs. Gio erfasste, was los war. Es gefiel ihm zwar nicht, dass sie ihn dazu zwang, aber natürlich konnte er das nicht durchblicken lassen. Also richtete er seine Wut auf mich, seine Barista, die ihm gelegentlich auch als Punchingball diente.
»Was soll der Quatsch? Bist du verrückt geworden? Nach allem, was ich für dich getan habe, dauernd machst du Probleme. Es reicht. Basta. Zisch ab. Sofort!«
Je länger Gio seine Nummer abzog, desto mehr schien er es zu genießen, mir die Leviten zu lesen. Meine Gedanken wanderten zu einem Demonstranten zurück, der am Vortag auf der Straße ein Plakat hochgehalten hatte, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. Die Erde kocht vor Wut. Wir hatten einen brütend heißen Sommer gehabt, der immer noch schwelte. Alles hatte sich erhitzt, siedete, brodelte, bis es überkochte. Als ich meine Sachen packte, merkte ich, dass Gio sein Verhalten bereits bereute, aber Miss Marshall hätte es als persönliche Beleidigung betrachtet, wenn er seine Worte zurückgenommen hätte. Daher ging er zur Tür, hielt sie mir auf, und ich quetschte mich mit gesenktem Kopf unbeholfen an ihm vorbei, trat hinaus in die drückend schwüle Septemberhitze. Draußen auf der Treppenstufe merkte ich, dass ich den langstieligen silbernen Löffel, den ich zuvor poliert hatte, noch in der Hand hielt. Ich hatte ihn vorher aus der Schürzentasche genommen und nicht zurückgelegt. Er glänzte, als ich ihn hin und her drehte. Die gewölbte Innenfläche war stumpf und dunkel, doch die Außenseite funkelte im hellen Sonnenlicht. Ich musste an meine Mutter denken, wie sie vom Vater eines ihrer Schüler erzählt hatte, der sie wie eine Bedienstete herumkommandiert hatte, und wie sie darauf nichts entgegnete. Rien du tout. Und erst im Nachhinein auf die passende Erwiderung gekommen war. L'esprit de l'escalier, ma chérie. Treppenwitz. Was man hätte sagen sollen, fällt einem erst beim Rausgehen ein, und dann ist es zu spät. Gio stand nach wie vor in der offenen Tür, während Lexi sich tränenreich bei ihm bedankte. Und weder er noch sie hatten erwartet, dass ich noch einmal hereinkommen und dabei mit meinem glänzenden Talisman fuchteln würde. »Nur damit du's weißt, Gio, Tesoro, ich würde auch keine weitere Minute in diesem Pseudo-Starbucks arbeiten, selbst wenn du mir eine Gehaltserhöhung anbieten würdest. Aber das würdest du sowieso nie tun, denn du bist ein wahrer Blutsauger, ein gieriger, zusammenkratzender, festhaltender, geiziger alter Sünder. Vielen Dank, Miss Challoner, dass Sie mir etwas über Dickens beigebracht haben.« Und nun war Lexi dran. »Und du? Du warst immer scharf auf Adam, hab ich recht?« Wie schade, dass er nie scharf auf dich war. Und, wieder an Gio gerichtet, nur für den Fall, dass ich mich nicht deutlich ausgedrückt habe. Du kannst dir deinen Job und deine scheiß Espresso-Maschine Ficciatello su per il culo. Und nochmal zu Lexi. Das heißt, in den Hintern schieben. Das Gleiche kannst du mit deinem Chanel-Portemonnaie machen. Es zu denken ist das eine, es wirklich zu tun etwas anderes. Der Geist war willig, hatte sich die Worte schon zurechtgelegt, doch das Fleisch war schwach und meine Knie zitterten bei der bloßen Vorstellung. Die Lexis auf dieser Welt konnten sagen, was sie wollten, und einen Scherbenhaufen hinterlassen. Ich dagegen kehrte ihn mit gesenktem Kopf auf. Was hatte ich bloß getan? Ich hatte meinen Job hingeworfen, den ich unbedingt brauchte, damit unser Kartenhaus nicht in sich zusammenfiel, und das war völlig verrückt. Irgendetwas trieb mich allerdings an. Ich drehte mich auf der Stufe um und ging hinein. Gio und Lexi sahen mich erstaunt an, als ich den Löffel auf den Boden warf, den ich heute früh noch gewischt hatte. »Polier dein Besteck doch selbst!« Nicht viel, aber besser als gar nichts. Ich drehte mich auf dem Absatz um, trat erneut in die Sonne hinaus und legte blinzelnd die Hand über die Augen, um die Zukunft nicht sehen zu müssen. Le premier jour.